Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wenn ihr euch verbrannt habt, dann geht ihr zum Doc. Wenn ihr euch das Bein brecht, geht ihr auch zum Arzt. Wenn ihr mehr als 40 Fieber habt, auch. Aber wenn die Nase schief gewachsen oder ein Fältchen im Gesicht, dann müsst ihr woanders hin. Nämlich, das fragt euch jetzt Hans-Jürgen Bartsch, zum... Nein, Schönheitschirurgen ist falsch. Unsere Referentin heute im Hörsaal flippt aus, wenn ich das sage. Warum, erklären wir gleich.
Also es geht hier um diese Nasolabialfalte, wo ich einfach denke, dass das gemacht werden muss.
So ist die Aufgabe der Chirurgen, für ihre Patienten neue, noch nicht dagewesene Körperformen zu schaffen.
Ich habe auf meinem Handy 1 Million Nasen, die ich schöner finde als meine.
Dabei richten sie sich zwar nach dem vorhandenen Gewebe, doch muss auch sehr oft frei modelliert werden.
Es handelt sich hier um einen profilverbessernden Eingriff, wo im Wesentlichen der Unterkiefer um eine Nuance nach vorne verlagert wird.
Er muss auch etwas vom Künstler, speziell vom Bildhauer haben.
Wenn man zwischen zwei Größen manchmal schwankt, empfehle ich immer dem Patienten, die größere Größe zu nehmen.
So scheint auch Michelangelo eine ganz besondere Bedeutung für die plastische Chirurgie zu haben. Wenn der Chirurg ein großer Künstler wie Michelangelo ist, werden seine Patienten von ganz allein zu Meisterwerken.
Ja, richtig ist schon mal, wir befassen uns gleich mit der Schönheit. Aber die Kunsthistorikerin Dr. Uta Kornmeier nimmt das Wort vom Schönheitschirurgen nicht in den Mund. Warum nicht? Weil es keinen Chirurgen gibt und überhaupt kein Lebewesen, das festlegen kann, was Schönheit ist. Logo? Nee, auch wieder nicht Logo. Denn geniale Geistesgrößen der Weltgeschichte wie Leonardo da Vinci haben das versucht. Immer wieder getüftelt und gemessen, wie der ideale Mensch aussieht. Anyway, nach aktuellem Wissensstand ist Schönheit nicht messbar. Obwohl wahnsinnig viele Menschen auf der Welt glauben, das für sich zu wissen und helfen mit allen denkbaren Mitteln nach. Botox zum Beispiel ist eines davon. Einen Meter neben dem Kind, das an Hunger stirbt, spritzt sich die moderne Dame oder natürlich auch der piekfeine Herr das Zeug unter die Haut. Glaubt ihr nicht? Wir haben einige unserer Korrespondenten gebeten, in ihren Regionen zu beobachten, nachzufragen und zu erzählen, wie und wo mit Botox vermeintliche Schönheit erzielt wird.
Oh, aber natürlich ist Botox auch in Indien ein Begriff. Klarer Fall. Man muss nur mal in die Gesichter der großen Bollywood-Stars gucken.
Es gibt in China sogar einen regelrechten Botox-Boom. Der Verkauf von Botox-Produkten wächst in China jedes Jahr um 20%.
Wir sind natürlich hier in Botox-Land in Kalifornien, denn nichts ist wichtiger als gut auszusehen und jung auszusehen und frisch und knackig zu sein, egal wie alt man ist.
Es gibt manche Viertel in meiner Stadt Johannesburg, die sogenannten Northern Suburbs. Da gibt es beispielsweise eine Mall. Und wenn ich da so durchschlender, dann würde ich mal tippen, dass die Botox-Quote nicht weit weg von 50% liegt.
Hier sterben Kinder an Hunger, nach wie vor. Aber Indien ist auch ein Land mit ausgeprägtem Schönheitsmedizintourismus. Die Botox-Spritze ist hier sicherlich billiger als anderswo. Das indische Schönheitsideal entspricht in etwa da auch dem deutschen. Es gibt nur einen entscheidenden Unterschied. Während sich die deutsche Schönheitsqueen mit Botox eher unter Solarium legt, weil sie braun sein will, schmiert sich die indische Botox-Frau Weißmachcreme ins Gesicht.
Es gab kürzlich eine Warnung vor gefälschten Botox-Produkten. Mehrere Frauen in Hongkong und auch in der Provinz Guangdong wurden ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie diese gefälschten Botox-Produkte genommen hatten. Und was vielleicht noch eine Besonderheit ist bei Botox, die meisten Botox-Kunden in China sind Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.
Da ist natürlich Botox das Mittel erster Wahl, weil es ist A, nicht besonders teuer, B, schnell mal in der Mittagspause gemacht, C, wenn es gut gemacht wird, sieht man es nicht unbedingt, das, was gemacht wurde, sondern es sieht einfach natürlich aus. Und dann gibt es tatsächlich die Botox-Opfer, denen man das ansieht, wo tatsächlich keine Regung im Gesicht mehr zu erkennen ist. Und ja klar, die Damen, und das sind meistens Damen, die sieht man hier in Los Angeles an jeder Straßenecke.
Die sogenannten Chardonnay-Schlampen, die sitzen dann nachmittags ab 14 Uhr schon in den angesagten Cafés, trinken ihren eisgekühlten weißen Chardonnay. Und wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, naja, bei denen bewegt sich tatsächlich nur der Mund, wenn sie reden. Aber schon die Lippen und die Mundwinkel außenrum, geschweige denn die Nase und die Stirn, die sind wirklich wie gelähmt. Und spätestens dann weiß man, dass man in einem Bereich ist, wo Botox auch hier für Südafrika relativ normal ist.
Ja, eitle indische Mann hat genauso ein Problem mit Falten und brauner Haut wie die eitle indische Frau. Immer der Zusatz, muss viel Geld haben. Und wenn man sich jetzt mal Bollywood-Superstars anschaut, da sind die Männer aber mindestens genauso faltenfrei wie die Frauen.
Dann gibt es auch sogenannte Botox-Partys hier in den USA, wo man sich dann eben mit Freundinnen trifft und das in der Gemeinschaft macht, nimmt vielleicht einem auch so ein bisschen die Angst. Aber einer der Nachteile von so einer Botox-Party ist natürlich, dass der Arzt, wenn es denn einer ist, ja eben nicht nur mich als Patientin da hat, sondern noch fünf andere und dann vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit mir schenkt, wie er eigentlich sollte. Also diese Botox-Partys, weiß ich nicht, ob man die empfehlen kann.
Nicole Marquardt aus den USA, Sandra Petersmann aus Indien, Axel Dorloff China und Jan-Philipp Schlüter Südafrika über die Botox-Spritze für die Schönheit. Also, dass das mit der Schönheit so eine unbestimmte Sache ist, haben wir schon gehört. Und jetzt kommt endlich die Auflösung. Die Damen und Herren vom Fach, die also eine Zulassung haben, heißen hochoffiziell plastische und ästhetische Chirurgen. Mit der ewigen und aussichtslosen Suche nach dem Schönheitsideal haben sich schon die alten Griechen befasst. Und so kommt plastisch von Plastikos und bedeutet sowas wie zum Bilden, Formen, Gestalten gehörig und ästhetisch von Ästhetikos, sowas wie sinnfällig schön. Also, warum ziert sich Frau Kornmeier und spricht nicht offen aus, dass es eben doch Schönheitschirurgen sind, die Formen, um etwas schön zu machen? Übrigens habe ich gerade einer Kollegin hier bei Deutschlandfunk Nova erzählt, dass wir im Hörsaal was über plastische Chirurgie machen. Antwortet sie mir, ich habe hier seit 2 Jahren so eine Falte über der Nase. Das finde ich nicht mehr schön. Ich glaube, ich muss da mal was machen. Klarer Beleg für mich, dass es hier um nichts als um Schönheit als Ziel geht. Ich finde, man sollte Schönheitschirurgen sagen. Also jetzt ein Vortrag unter anderen Begriffen von der Kunsthistorikerin Uta Kornmeier, der Titel »Nach allen Regeln der Kunst«. Ursprünglich hieß er noch »Proportionsstudien in Medizin und Schönheitschirurgie«, aber das hat sie kurz vorher rausgenommen aus den erwähnten Gründen. Was kommt jetzt inhaltlich auf euch zu? Uta Kornmeier vom Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin erklärt uns eine gute halbe Stunde lang sehr schön, wie Künstler der Renaissance Vorbild wurden für die heutigen Schönheitschirurgen. Nein, plastisch-ästhetische Chirurgen.
Kein Bereich der Medizin scheint enger mit der Kunst verbunden als die plastische Chirurgie. Während andere Zweige der Medizin sich vor allem auf die Wiederherstellung, die Verbesserung oder den Erhalt der physiologischen Funktionen von Körperteilen konzentrieren, geht es in der plastischen Chirurgie um deren Sichtbarkeit, also ihre Form und ihr äußeres Erscheinungsbild. Dabei verlassen die Chirurgen den genuinen Zuständigkeitsbereich der Medizin, der zwischen den Polen krank oder gesund, symptomatisch oder symptomfrei, funktional oder eingeschränkt liegt. Auch ihre traditionellen fachlichen Beurteilungskriterien von Morbidität, Mortalität oder physiologische Funktion, das heißt also Sterblichkeit, weiteres Krankheitsrisiko oder eben physiologische, also Funktionalität des Körperorgans, greifen hier nicht. Stattdessen betreten sie mit der Bewertung und Herstellung von äußeren Körperformen ein unsicheres Terrain, das sich zwischen Polen wie schön oder hässlich, normal oder fehlgeformt, auffällig oder unauffällig befindet. Handelt es sich bei ihrer Arbeit nicht um rein rekonstruktive Chirurgie, die eine dokumentierte frühere Körperkontur nach einem Unfall oder nach einer Tumorentfernung wiederherstellen soll, so ist die Aufgabe der Chirurgen, für ihre Patienten neue, noch nicht dagewesene Körperformen zu schaffen. Dabei richten sie sich zwar nach dem vorhandenen Gewebe, doch muss auch sehr oft frei modelliert werden. So schreibt der Bostoner plastische Chirurg Richard E. Glicklich in seinem Beitrag zu einem Lehrbuch für Gesichtschirurgie. Auch in der Gesichtschirurgie gilt Form follows Function. Doch die Funktion ist nicht immer ein ausreichender Maßstab, um die Form zu ermitteln. Der Chirurg benötigt ein zusätzliches Referenzsystem, um zu bestimmen, was eine Deformierung ist und auf welches Ziel hin sie korrigiert werden sollte. Das macht diese Art von Chirurgie auch zur plastischen Chirurgie, wobei nicht nur eine bestimmte fachärztliche Zulassung gemeint ist, sondern auch die Vorgehensweise des Operateurs. Plastisch also im Sinne von bildend, formend, gestaltend. Ein Facharzt mit Zulassung zur, wie es heißt, plastischen und ästhetischen Chirurgie arbeitet natürlich auf diese Weise. Doch wenn es um die Knochen des Gesichts oder des Hirnschädels geht, trifft diese Arbeitsweise auch auf Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen oder Neurochirurgen zu. Für die Chirurgie des Gesichts im engeren Sinne, also den Bereich zwischen Kinnspitze und Haaransatz, so glücklich weiter, sei Schönheit der naheliegendste Bezugsrahmen. Beauty is the obvious defining concept. Doch die Formulierung eines anwendbaren Begriffs von Schönheit stellt die chirurgische Medizin erwartungsgemäß vor ein Problem. Als relatives Konzept, das kulturellen Wandlungen und individuellen Präferenzen und Urteilen unterliegt, kann Schönheit durch die Anatomie, die sich als empirische und exakte Körperkunde definiert, nicht genau beschrieben werden. Außerdem geht es bei den Eingriffen plastischer Chirurgen auch häufig nicht um die Verbesserung eines mittelmäßigen Aussehens, sondern um die Beseitigung einer Fehl- oder Missbildung, die durch Pathologie, Trauma oder Operationen entstanden sein kann. Die Begriffe Schönheit oder Schönheitschirurgie sind in diesen Fällen meiner Meinung nach dann fehl am Platz, denn die Behandlung zielt darauf ab, den Körper bzw. ein bestimmtes Körperteil zu normalisieren und damit gerade nicht auffällig schön, sondern lediglich nicht auffällig zu machen. Woher können die Chirurgen also ihr konkretes Handlungswissen in Hinsicht auf die menschliche Körperform beziehen? Der plastische Chirurg T. Ray Broadbent analysierte das Problem 1956 auf einem Kongress der American Society of Plastic and Reconstructive Surgery folgendermaßen. Wir plastische und rekonstruktive Chirurgen sollten doch eigentlich die größten aller figurativen Künstler sein. Ein bildender Künstler kann ein gut ausgewogenes Gesicht oder eine Figur systematisch konstruieren, indem er sich an Prinzipien und beobachtete Regeln über die Beziehungen der Teile zueinander hält. Diese kommen aber nicht üblicherweise, wenn überhaupt je, in unserer medizinischen Kenntnis der Oberflächenanatomie vor. Ende des Zitats. Chirurgen sollten sich also an der Kunst orientieren, zu deren Zielen ebenfalls das Herstellen von menschlichen Körpern gehört. Die bildenden Künste bieten in ihrem Ringen um die Darstellung der menschlichen Form also ein Erfahrungs- und Wissensgebiet, das sich in vielen Bereichen mit dem der plastischen Chirurgie überschneide. Im Folgenden möchte ich drei dieser Überschneidungen nachgehen und dabei erhellen, wie die plastische Chirurgie das Wissen der Künste nutzt. Meine drei Teile habe ich jetzt zusammengefasst unter dem Titel Künstler, Tüftler und Gelehrte. Ich hoffe, Sie werden im Laufe des Vortrags verstehen, was ich darunter meine. Jacques Joseph, einer der Pioniere der deutschen plastischen Chirurgie, schrieb 1928 in seinem Lehrbuch Nasenplastik und sonstige Gesichtsplastik, dass ein Chirurg dringend ein gewisses künstlerisches Talent für seine Arbeit braucht. Zitat: Wer Gesichtsplastik treiben will, für den genügt es nicht, aseptisch nach den allgemeinen chirurgischen Grundsätzen zu operieren. Er muss auch etwas vom Künstler, speziell vom Bildhauer, haben. Das heißt, er muss den Sinn für die Harmonie oder mit anderen Worten für die richtigen Proportionen des Gesichtes besitzen. Im Vorwort eines weiteren Klassikers der Gesichtschirurgie, Harold Gillies, The Principles and Art of Plastic Surgery von 1957, wird der Chirurg mit dem Künstler sogar gleichgesetzt. Ein Künstler, so heißt es dort, muss nicht nur in der Lage sein, ein Endergebnis zu entwickeln, er muss auch die Vorstellungskraft, die Intelligenz und die manuelle Geschicklichkeit haben, dieses Ergebnis herbeizuführen. Ist denn dann nicht auch die plastische Chirurgie eine Kunstform und der plastische Chirurg ein Künstler? Seine Tonerde ist lebendiges Fleisch und Blut. Und sein Kunstwerk ist der Versuch, Normalität in Erscheinung und Funktion zu erreichen. Zitat Ende. Weniger weit zurück liegt eine Reihe von Interviews, welche die Journalistin Eva Karcher im Jahr 2005 mit den berühmtesten Schönheitschirurgen der Welt führte. Eine ihrer Fragen lautete: Fühlen Sie sich auch als Künstler? Von 18 Interviewpartnern antworteten 10 mit Ja und schrieben sich künstlerisches Empfinden, Sinn für Harmonie und die richtigen Proportionen zu. Nach ihrem Schönheitsideal in der Kunst befragt, nannten mehrere von Karchers Gesprächspartnern die Kunst der Renaissance im Allgemeinen und die Bildwerke des Michelangelo Buonarroti im Speziellen. Dr. Ismail Kuran aus Istanbul zum Beispiel bewundert Michelangelos Werke, weil sie vollendet in den Proportionen waren. Und seine Kollegen stimmten ihm darin überein, dass harmonische Proportionen zu den wichtigsten Schönheitsmerkmalen eines menschlichen Körpers gehören. So scheint auch Michelangelo eine ganz besondere Bedeutung für die plastische Chirurgie zu haben. Denn sein Name fällt immer wieder und seine Marmorskulptur des David ist neben Leonardos vitruvianischen Menschen sicherlich das am häufigsten in Verbindung mit plastischer Chirurgie abgebildete Kunstwerk. Für die Mediziner verkörpert es die Schönheit der menschlichen Form und demonstriert die perfekten Proportionen. Kunsthistoriker haben jedoch schon vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass die Skulptur alles andere als ideal proportioniert ist. Der Kopf und die Hände sind ungewöhnlich groß, zudem ist die linke Hand kleiner als die rechte. In der Kunstgeschichte werden diese Abweichungen vom Ideal mit dem ursprünglichen Aufstellungsort in größer Höhe außen an der Kirche Santa Maria del Fiore in Florenz erklärt. Denn so wäre die Skulptur in starker Untersicht zu sehen gewesen, weshalb Michelangelo den Kopf und die Hand vergrößert und damit aus dieser Perspektive besser sichtbar gestaltet habe. Außerdem hatte er einen von einem anderen Bildhauer bereits behauenen Marmorblock für die Skulptur übernommen, was die Haltung der Figur und ihre Proportionierung beeinflusst haben soll. Interessanter ist aber, dass dies für die Mediziner offenbar keine Rolle spielt. Anatomische Unregelmäßigkeiten wurden auch an Michelangelos weiblichen Figuren bemerkt. Bei der Personifikation der Nacht auf dem Grab des Giuliano de' Medici fallen vor allem die Brüste auf, die ungewöhnlich weit auseinanderliegen und deren Form als unnatürlich beschrieben wurde. Die Bewunderung der Chirurgen trifft also nicht Michelangelos Kenntnis der menschlichen Anatomie oder ihrer korrekten Wiedergabe und trotz gegenteiliger Aussagen auch nicht die Vorbildlichkeit der Körperproportionen seiner Skulpturen. Es geht hier eher um den Ausdruck und die physische Präsenz der Figuren, sowie um das Bild des genialen Künstlers, der äußeren Einschränkungen und anatomischen Unregelmäßigkeiten zum Trotz schöne Körper schafft. Die populäre amerikanische Fernsehserie Nip Tuck, die von zwei plastischen Chirurgen und ihren Patienten handelt, bestätigt genau diese Übertragung des genialen Künstlers auf den Chirurgen, wenn in der Folge Michelangelo with the Ten Blade die Society-Dame Lulu Grandin den Chirurgen Christian zu der von ihr gewünschten Operation überredet, indem sie ihn einen, Zitat, modernen Michelangelo nennt. Es gibt sogar ein echtes Vorbild für diese Bezeichnung. Der berühmte brasilianische Chirurg Ivo Pitangui wird seit Beginn der 1990er Jahre von den Zeitungen überall auf der Welt als Michelangelo des Skalpells vorgestellt. Während den genannten Medizinern diese Beinamen von anderen verliehen werden, beanspruchen andere Chirurgen die Position des Künstlers auch selbst für sich, indem sie ihre Werbemittel, Logos und Webseiten mit Buonarrotis bekanntesten Werken, vor allem dem David, illustrieren. Damit wird suggeriert, die Patienten kämen als Ebenbild von Michelangelos Meisterwerk aus dem OP. Den möglicherweise selbstironischen Höhepunkt dieses Phantasmas bildet die interaktive Werbung für den plastischen Chirurgen Dr. Kim. Das Fresko am Fahrstuhl des Hochhauses, in dessen drittem Stock seine Klinik liegt, verschmilzt die Figur des Arztes mit dem Schöpfer selbst und fordert den Patienten auf, sich von seiner Schöpferkraft neu erschaffen und zum Leben erwecken zu lassen. Neben Michelangelo gibt es aber noch einen weiteren prominenten Künstlerpatron für die plastischen Chirurgen, Leonardo da Vinci. In ihrem Editorial der Fachzeitschrift Plastic and Reconstructive Surgery porträtierten die texanischen Chirurgen Rod Rorick und Daniel Sullivan 2011 beide Renaissance-Künstler und fragten ihre Leser, Zitat, Sie wollen wie Leonardo da Vinci oder Michelangelo sein? Welcher von beiden sind Sie? Michelangelos Kunst beschreiben sie als von Philosophie geleitet. Das ist ein Zitat. Mit seinen Skulpturen befreite er die Form, die im Inneren schlummerte, und während die Marmorsplitter vom Stein flogen, kam das Bild zum Vorschein. Michelangelo verkörperte einen wahren Künstler, der in den unterschiedlichsten Bereichen wie Malerei, Bildhauerei, Literatur und Architektur brillierte. Er war entschlossen und hatte zu jeder Zeit sein Ziel vor Augen. Kennen Sie auch so jemanden oder haben Sie bei ihm plastische Chirurgie studiert? Zitat Ende. Michelangelo wird hier nicht als hervorragender Handwerker oder feinsinniger Beobachter der Natur dargestellt, sondern als ein Macher, der intuitiv weiß, was die richtige Form ist. Er arbeitet instinktiv und aus sich selbst heraus. Damit liefert er kein Referenzsystem dafür, wie die richtigen Formen im OP entstehen können, sondern er dient vielmehr als eine Vorlage zur Stilisierung der Figur des Chirurgen selbst. Wenn der Chirurg ein großer Künstler wie Michelangelo ist, werden seine Patienten von ganz allein zu Meisterwerken. Wenn also Michelangelo der geniale, selbstständige Formenschöpfer ist, was kann dann Leonardo da Vinci bieten, den Rorick und Sullivan ebenfalls als Rollenmodell für Chirurgen sehen? Leonardo da Vinci, erklären sie, Zitat, war ein ziemlicher Tüftler und nahm immer wieder Maß. Er war leicht abzulenken und brauchte oft lange, bis seine Arbeiten fertig waren. Aber als er älter wurde, widmete er sich immer mehr seinen wissenschaftlichen Interessen. Hunderte von Zeichnungen und Notizen zeugen vom außergewöhnlichen Umfang seiner Forschungen, die er zu enzyklopädischen Abhandlungen ausarbeiten wollte. Zitat Ende. Die Autoren zeichnen Leonardo zwar etwas unglücklich als ein, nochmal Zitat, Aufschieber, der viele seiner Werke unvollendet ließ, sehen in ihm aber nichtsdestoweniger ein Vorbild für Chirurgen, denn er war ein unermüdlicher Forscher, der den Dingen auf den Grund ging und dann sein Wissen nutzte, um Schönheit in der Kunst zu schaffen. Während die Chirurgen Rorick und Sullivan mehr Sympathien für den intuitiven Michelangelo-Typus zu haben scheinen, würden es die meisten plastischen Chirurgen vermutlich im OP vermeiden, wie er Freihand zu modellieren und ein kontrolliertes Vorgehen bevorzugen. Darüber hinaus ist ein objektiver Bezugsrahmen in der Lehre und bei Gesprächen mit Patienten leichter zu vermitteln. Während der Künstler Michelangelo Buonarroti also ein geeignetes Vorbild für das Selbstverständnis und die Außendarstellung der Person des Chirurgen sein kann, hat doch der Tüftler und Wissenschaftler Leonardo da Vinci dem Chirurgenhandwerk ein wesentlich praktischeres Erbe hinterlassen. Leonardo da Vinci ist nämlich nicht nur für seine wundervollen Porträtgemälde bekannt, sondern auch für seine Zeichnungen der menschlichen Anatomie. In eigenhändig durchgeführten Sektionen erkundete er den Körper von innen und in endlosen Messreihen studierte er seine Verhältnisse von außen. Daneben las er die antiken Schriften, wie zum Beispiel die 10 Bücher über Architektur des römischen Architekten und Ingenieurs Vitruv. Darin verglich dieser den Aufbau eines Tempels mit dem des menschlichen Körpers und fixierte damit einen bis heute tradierten Satz an Proportionsregeln. Er schrieb beispielsweise, dass die Spannweite der Arme gleich der Körpergröße ist, weshalb ein Mensch mit ausgestreckten Armen genau in ein Quadrat passe. Da Vinci griff diese und andere Vorstellungen von den Verhältnissen des menschlichen Körperbaus auf und machte sie in seiner Zeichnung vom vitruvianischen Menschen bekannt, die neben Michelangelos David zur Ikone der plastischen und ästhetischen Chirurgie wurde. Auch die übrigen Glieder, so fuhr Vitruv fort, haben ihre eigenen Proportionen, durch deren Beachtung auch die berühmtesten Maler und Bildhauer großen und unbegrenzten Ruhm erlangt haben. So machte sich Leonardo da Vinci auch Vitruvs Angaben zu den Proportionen des Gesichts zu eigen. Auf der genannten Zeichnung notierte er zum Beispiel die Sätze: Der Abstand vom Haaransatz bis zum Rand des Unterkinns ist ein Zehntel der Größe des Menschen. Der vom unteren Rand des Kinns bis zum Scheitel des Kopfes ist ein Achtel der Größe des Menschen. Was die Teile zwischen dem Kinn und der Nase sowie zwischen dem Ansatz des Haares und der Augenbrauen betrifft, so ist jeder Abstand für sich gleich dem Ohr und beträgt ein Drittel des Gesichts. Vitruvs Satz von der Aufteilung des Gesichts in 3 große Teile, nämlich vom Kinn bis unter die Nase, von hier bis zur Mitte der Augenbrauen und von dort bis zum Haaransatz, ist die wohl langlebigste seiner Angaben, die auch Leonardo weiter verbreitet hat. In den 1980er Jahren führte eine Gruppe von Anthropologen eine Massenmessung in kanadischen Schulen und Universitäten durch, um diese Angabe zu prüfen. Sie stellten fest, dass diese Aufteilung im Großen und Ganzen zwar richtig ist, aber nur mit Abweichungen wirklich vorkommt. Allgemein gesagt sind immer nur 2/3 des Gesichts genau gleich lang. Eine exakte Übereinstimmung aller 3 Teile gab es nicht. Trotzdem bietet die Regel eine gute Orientierung, wenn Chirurgen die Gesichter ihrer Patienten analysieren. Daher nennen Richard Glicklich und andere plastische Chirurgen dieses Dreierverhältnis immer wieder als einen wichtigen Maßstab ihrer Arbeit, die sie allerdings überwiegend Leonardo zuschreiben, denn offenbar ist Vitruv in Chirurgenkreisen weniger bekannt. Da Vinci reichten Vitruvs Angaben indes nicht. Er machte sich Ende der 1480er Jahre daran, systematisch die Körper junger Männer zu vermessen, um das Proportionsschema weiter zu verfeinern. Zwei von ihnen sind sogar namentlich bekannt. Immer wieder nahm Leonardo auch am menschlichen Kopf Maß und suchte nach sinnvollen Verhältnissen der einzelnen Strecken zueinander, wie auch nach zugrunde liegenden geometrischen Figuren, in denen sich harmonische Proportionen darstellen ließen. Wie zum Beispiel das Quadrat, mit dem er die Proportionen des Kopfes und des Gesichts einfangen und ordnen wollte. Er erhob hunderte von Maßen, zum Teil an seinen eigenen Zeichnungen, zum Teil an lebenden Menschen, und hielt sie und ihre Verhältnisse wiederum in Zeichnungen fest. Doch konnte er die exakte Formel, die den Körpermaßen zugrunde lag, nicht ausfindig machen. Vielleicht war dies auch ein Grund dafür, dass er seine geplante Abhandlung über die menschliche Anatomie mit einem Kapitel über die Proportionen nie fertigstellte. Nur einzelne Blätter und Abschnitte aus seinen Notizbüchern sind davon erhalten. Einzig sein Vitruvblatt arbeitete er so weit aus, dass es hätte gedruckt und verbreitet werden können. Und so wurde diese Zeichnung bzw. die darauf festgehaltenen Proportionen zur autoritativen Repräsentation seiner Jahre andauernden forschenden Beschäftigung mit den Maßen des menschlichen Körpers. Nur kurze Zeit nach Leonardo befasste sich nördlich der Alpen ein weiterer von Chirurgen oft zitierter Gewährsmann für die Kenntnis von den Verhältnissen des Körpers, Albrecht Dürer, mit den menschlichen Proportionen. Er hatte um 1500 von dem in Nürnberg lebenden venezianischen Maler Jacopo de Barbari gehört, es, Zitat, existiere in Italien ein Konstruktionsverfahren für die menschliche Gestalt. Damit war vermutlich die Schrift De Statua oder das Standbild des Humanisten Leon Battista Alberti gemeint, die eine Tabelle mit Proportionen des Menschen enthielt und ebenso auch eine Grundlage für Leonardos eigene Messreihen war. Außerdem sah Dürer die Zeichnung eines damit konstruierten Mannes und einer Frau. Barbary wollte Dürer aber keine Details mitteilen, sodass er selbst begann, sich mit den Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Gestalt zu beschäftigen. Dabei war sein Ausgangspunkt ebenfalls der erst kurz zuvor, 1486, im Druck erschienene Architekturtraktat des Vitruv. Wie Leonardo begann auch er, Vitruvs Angaben durch seine eigenen Forschungen zu ergänzen. Anders als Leonardo beendete er aber sein Manuskript fast drei Jahrzehnte nach Beginn seiner Studien. 1528 erschien es posthum als die vier Bücher von menschlicher Proportion, als ein Zusatz zu seiner Perspektivlehre, Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheit. In den Büchern zur Proportion stellte er mehrere Körperbautypen mit ihren je eigenen Proportionsregeln sowie Regeln für die Konstruktion und Variation von Köpfen vor. Dürers Erkenntnis, dass es nicht einen normalen Idealtypus gibt, sondern mehrere, nach Körperbau und Konstitution verschiedene, als ideal zu betrachtende Körper, und darunter nämlich auch zum Beispiel weibliche und kindliche Körper, die bisher in den Proportionsstudien immer keine Rolle gespielt hatten. Als er also diese Erkenntnis, dass es eben mehrere Typen gibt, ist eine entscheidende Abweichung vom italienischen Vorbild. Allerdings machte sie seine Proportionslehre auch nicht einfacher anzuwenden. Zusammen mit einer nicht standardisierten und daher unpräzisen Nomenklatur der Messpunkte für die einzelnen Körperabschnitte war sie so detailliert, dass ihre angebliche Regelhaftigkeit kaum mehr nachvollziehbar war. Dürers Schrift wird oft als Resultat einer empirischen Datenerhebung an lebenden Menschen verstanden. Dies beruht dem Dürer-Forscher Berthold Hinz zufolge aber wohl auf einem Missverständnis des Wortes Messen bzw. Messung, was Dürer immer wieder benutzt. Die ermittelten Maße verdanken sich der frühneuhochdeutschen Wortbedeutung zufolge nicht dem Abmessen von tatsächlich vorhandenen Strecken, sondern dem Zumessen oder Zuschreiben von Zahlenwerten. Insofern leitete weder Dürer noch Leonardo die Regelhaftigkeit des menschlichen Körpers direkt aus der beobachteten Natur ab. Vielmehr suchten sie die Regelhaftigkeit einer von einem ordnenden Gott geschaffenen Natur im menschlichen Körper nachzuweisen. Interessanterweise findet man dieses Zumessen oder Zuweisen von Körperproportionen noch immer. In einem 2012 erschienenen Bildatlas zur klinischen Anatomie findet man die Fotografien eines weiblichen Modells, auf denen die Dreiteilung des Gesichts mit Linien eingezeichnet und durch Brüche bezeichnet ist. Die bekannten drei Strecken des Gesichts sind mit je ein Drittel ausgewiesen. Misst man an der Fotografie jedoch nach, erkennt man leicht, dass diese Drittel nicht die gleiche Länge haben. Zum Beispiel sind in der En-Face-Version Kinn und Stirn ungefähr gleich lang, die Nase aber kürzer. Wenn man das Foto im Profil betrachtet, sind hingegen Stirn und Nase gleich lang und das Kinn ist kürzer. Auch wenn man die technisch bedingte Verzerrung der Abbildung berücksichtigt, ist doch deutlich, dass die gleiche Größe der Gesichtsdrittel zugemessen, nicht tatsächlich ausgemessen sind. So sind Proportionssysteme auch nie völlig objektive Regelwerke, sondern immer auch von kulturellen Faktoren ihrer Zeit beeinflusst, wie der Kunsthistoriker Erwin Pandowski in seinem Aufsatz »Die Entwicklung der Proportionslehre als Abbild der Stilentwicklung« 1921 gezeigt hat. Leonardos und Dürers Studien lag die Vorstellung einer Korrespondenz der inneren und äußeren Welt, des Mikro- und des Makrokosmos zugrunde, nach der der menschliche Körper den Weltenkosmos spiegeln und also ganz ähnlich gebaut sein müsse. Wer die Gestaltprinzipien des Menschen entschlüsseln konnte, hätte nicht nur den Beweis für dessen göttlichen Ursprung gefunden, sondern auch den Bauplan des Kosmos, die Weltformel. Sollte dies einem Künstler gelingen, könnte das die Kunst von einem Handwerk zur Wissenschaft erheben. Eine Hoffnung, die zumindest Leonardo da Vinci sein Leben lang beschäftigte. Letztendlich, so meine ich, funktioniert der Rückbezug der heutigen Mediziner auf die Proportionsstudien der Renaissance-Künstler ganz ähnlich, wenn auch mit einem wesentlich geringeren als einem kosmischen Anspruch. Die zwei Tatsachen, dass sich die Künstler der Renaissance mit der Regelhaftigkeit des menschlichen Körpers beschäftigt haben und dass ihre Schöpfungen auch den heute verbreiteten Vorstellungen von schönen Kunstwerken entsprechen, suggeriert, dass diese Künstler die Proportionsformel tatsächlich gefunden hätten. Ärzte und Chirurgen versuchen, sich die Kompetenz dieser Künstler zu einem gewissen Grade zu eigen zu machen, indem sie erkennen lassen, dass sie mit einem vermeintlich etablierten Wissen vertraut sind, das ihre Analysen autorisiert und ihre Eingriffe legitimiert. Dürer war nicht der letzte Künstler, der seine Proportionslehre des menschlichen Körpers aufstellte. Ab Anfang des 16. Jahrhunderts fanden diese intellektuellen Fachbücher der Proportion ein neues und demokratischeres Verteilungssystem, das Zeichenbuch. Mit dem Wandel der künstlerischen Ausbildung von der Werkstattlehre bei einem Zunftmeister zum Unterricht an einer der bürgerlichen Kunstakademien entstand der Bedarf an standardisierten Lehrmedien, die in Ergänzung zum Klassenunterricht Anfängern helfen sollten, die Grundlagen des freien Zeichnens zu erlernen. So entstand im 17. Jahrhundert das Genre des Zeichenbuchs, das unter anderem eine vereinfachte und didaktisch aufbereitete Version von Leonardos geplanter und Dürers tatsächlich gedruckter Schrift zur menschlichen Proportion enthielt. Der menschliche Kopf galt als eins der schwierigsten Motive für die Zeichenschüler und wurde daher häufig eine ihrer ersten Aufgaben. Um diese zu erleichtern, wurde der Kopf erst auf eine geometrische Grundform, meistens ein Oval oder eine Kugel, reduziert, um diese dann mit einem Kreuz aus Längsachse für die Nase und Querachse für die Augen zu vierteln. Danach konnten darauf die von Vitruv und seinen Nachfolgern ausgearbeiteten Gesichtsproportionen projiziert werden. Der Vorteil besteht darin, ein so komplexes Gebilde wie den menschlichen Kopf nicht nur durch Punkte und zweidimensionale Streckenmaße zu beschreiben, sondern aus einer Kombination mit anderen mathematischen Elementen der Dreidimensionalität des Gegenstandes gerecht zu werden. Während die Methode mit Oval bzw. Kreis und Kreuz sowie den Teilproportionen des Gesichtes sich für die zweidimensionale Konstruktion von Köpfen auf dem Papier bewährte und von etlichen Zeichenlehrbüchern übernommen wurde und mit Varianten noch heute angewandt wird, macht sie die Erfassung und Analyse bereits vorhandener Körper jedoch nicht leichter. Um 1770 erkannte dies auch der niederländische Maler Pieter Camper, der sich fragte, warum es Künstlern so schwer fällt, außereuropäische Köpfe korrekt darzustellen. Die Maler, so schrieb er, hätten bisher zwar schwarze Menschen gemalt, aber keine Mohren. Offenbar wussten sie nicht, was die Unterschiede zwischen den Kopfformen seien, weil sie keine Analyseinstrumente dafür hatten. Die künstlerischen Zeichenlehren und Proportionsstudien seiner Zeit waren dafür nicht differenziert genug. Er hingegen studierte die Schädel der Menschen unterschiedlicher Weltteile und entwickelte daraufhin eine Größe für die charakterisierende Unterscheidung von Köpfen, die auf Winkelmaßen basierte, den Gesichtswinkel. In seiner Schrift über den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge in Menschen verschiedener Gegenden und verschiedenen Alters, die 1792 gedruckt erscheint, legte er dar, dass eine Linie von der Stirn zum am weitesten vorstehenden Punkt des Oberkiefers verlaufe. Der Winkel, in dem diese Linie eine waagerechte Linie schneidet, bezeichnet den Gesichtswinkel, der zwischen den Extremen 70 und 100 Grad die Unterschiede zwischen dem Kopf eines Orang-Utans und der Statue eines griechischen Gottes ergebe. Also die Extreme sind 70 und 100 Grad, 70 Grad eben der Orang-Utan und 100 Grad ergibt die Statue des griechischen Gottes. Der Winkel wird also immer steiler, weniger spitz. Der schöne europäische Kopf wies einen Gesichtswinkel von um die 85 Grad auf. Alles, was darunter lag, namentlich die Profile von Afrikanern, wurde als primitiv und daher weniger schön gekennzeichnet. Alles, was über 90 Grad hinausging, als ideal schön, aber nur in der Kunst vorkommend. Diese Ergänzung zum Kanon der über die Renaissance aus der Antike überlieferten menschlichen Proportionen wurde auch in der chirurgischen Literatur aufgegriffen. So bediente sich der bereits erwähnte Jacques Joseph um 1920 des Gesichtswinkels zur Begründung des von ihm angebotenen Nasenideals und in den 1960er Jahren inkorporierte der bekannte mexikanische Chirurg Mario González Ulloa den Camperschen Gesichtswinkel als sogenannten Schönheitswinkel des Profils in sein operatives Angebot. Eine die beiden Systeme des Strecken- und des Winkelmaßes zusammenfassendes Konzept ist schließlich das des goldenen Schnittes, der besonders in der neueren chirurgischen Literatur häufig aufgegriffen wird. Der goldene Schnitt entsteht, wenn man eine Strecke so teilt, dass das Verhältnis der ganzen Strecke zu ihrem größeren Teil dem Verhältnis des größeren zum kleineren Teil entspricht. In Zahlen ausgedrückt also ein Verhältnis von 1 zu 0,618. Auch wenn dieses besondere Verhältnis bereits in der Renaissance von Luca Pacioli, einem Zeitgenossen und Freund Leonardos, beschrieben worden war, wurde es erst Mitte des 19. Jahrhunderts von dem Philosophen und Gelehrten Adolf Zeising als ein universelles, idealharmonisches Gestaltungsgesetz propagiert. In seiner einflussreichen Schrift »Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen Körpers« von 1854 schrieb er, dass in dem Verhältnis des goldenen Schnittes, ich zitiere, überhaupt das Grundprinzip aller nach Schönheit und Totalität drängenden Gestaltung im Reich der Natur wie im Gebiet der Kunst enthalten ist und dass es von Uranfang an allen Formbildungen und formellen Verhältnissen, den kosmischen wie den individualisierenden, den organischen wie den anorganischen, den akustischen wie den optischen als höchstes Ziel und Ideal vorschwebt, jedoch erst in der Menschengestalt seine vollkommene Realisation erfahren hat. Den Universalanspruch des Verhältnisses begründet er damit, dass es in der Natur, zum Beispiel in der Windung des Schneckenhauses oder in der Anordnung der Samen im Fruchtstand der Sonnenblume zu finden sei, wie auch in den Kunstwerken der großen Meister und in den Streckenmaßen des menschlichen Körpers. Der goldene Schnitt erscheint also als ein objektives, aus der Natur und Geometrie abgeleitetes Schönheitsideal, das aus den natürlichen morphologischen Gesetzen der Natur heraus entstanden ist. Dieses Verhältnis, also der goldene Schnitt, das Verhältnis des goldenen Schnittes als Konstruktionsformel für menschliche Körper anwendbar zu machen, wäre wohl wirklich die Lösung zu allen gestalterischen Problemen der plastischen Chirurgie. Und tatsächlich, der Anwendung des goldenen Schnittes in der plastischen Chirurgie hat sich vor allem der US-amerikanische Chirurg Stephen Marquardt gewidmet. Marquardt entwickelte in den 1990er Jahren eine auf Dreiecken und Winkelmaßen des goldenen Schnittes basierende normative Maske, an die er die Gesichter seiner Patientinnen und Patienten operativ angleicht. Für seine Anwendung des goldenen Schnittes hat er ein ganzes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien gegründet, in dem er nicht nur Dienstleistungen zur Analyse von Gesichtern, Körpern und Frisuren anbietet, sondern auch lizenzierte Weiterbildungsprogramme zur Verbreitung seines Systems abhält. Tatsächlich entbehrt aber auch das Verhältnis des goldenen Schnittes den Nachweis der allgemeinen Gültigkeit. Seine Bedeutung als Proportion, die anderen überlegen ist oder gegenüber anderen bevorzugt wird, ist umstritten. Wer sich etwas in die Geschichte und Anwendung des Verhältnisses vertieft, wird feststellen, dass kaum ein anderes Thema der schönen Künste derart überzeugte Befürworter und genauso hartnäckige Gegner hervorgebracht hat. Offenbar lässt sich dem goldenen Schnitt nur entweder enthusiastisch zusprechen, weil er als allgemeingültiges, aus der Natur übernommenes Schönheitsprinzip seit jeher und bis heute Gestaltungsprozesse bestimmt. Oder er ist als pseudowissenschaftliches Gewand, in das moderne Mystiker die Welt pressen wollen, genauso vehement abzulehnen. Ein Konsens scheint für die Diskutanten ausgeschlossen. Es ist wohl deutlich geworden, dass Chirurgen, die die Gesichts- und Schädelkonturen ihrer Patienten verändern, im Wesentlichen zwei Strategien bei der Legitimierung ihrer Arbeit verfolgen. Die einen sehen sich als bildende Künstler und beanspruchen ein künstlerisches Talent für sich, das neben ihrem medizinischen Können als Gewähr für den gelungenen Ausgang des plastischen Teils ihrer Operationen ausreichen soll. Andere wiederum benutzen durch die Jahrhundert getestete autoritative künstlerische oder objektiv naturwissenschaftliche Referenzsysteme zur Bestimmung ihrer Operationsziele. Tatsächlich fehlt aber allen diesen Systemen eine übergreifende Akzeptanz innerhalb der chirurgischen Gemeinschaft. Bei näherer Untersuchung stellt man zudem fest, dass keine der idealen Proportionsregeln sich mit überzeugender Sicherheit in der Welt nachweisen lassen. Zu diesem Schluss kommen auch die plastischen Chirurgen Bishara Atiye und S. Hayek, die im Jahr 2008 die am häufigsten von ihren Chirurgenkollegen angewendeten künstlerischen Proportionsregeln untersuchten. Ideale Maßverhältnisse wie die der drei gleichen Gesichtsteile oder Proportionen nach dem goldenen Schnitt trafen auf echte menschliche Gesichter nicht zu. Daher können diese Verhältnisse nur, wie sie schreiben, grobe Arbeitsrichtlinien darstellen, die aber im Operationssaal nur mit Vorsicht anzuwenden seien. Zitat: Körperverhältnisse abzumessen mag eine zusätzliche Hilfestellung in der klinischen Arbeit geben. Das intuitive Urteil des menschlichen Auges kann das aber nie ersetzen. Chirurgen sollten versuchen, Symmetrie, Harmonie und Ausgewogenheit herzustellen und nicht irgendeinen anerkannten Standard zu wiederholen. Damit werden plastische Chirurgen wohl trotz aller historischen Forschung und aktuellen Technik immer ein wenig wie Bildhauer arbeiten, wie Jacques Joseph schon in den 20er Jahren sagte. Es scheint am Ende auch die Antwort auf Rorich und Sullivans Frage möglich. Wir sollten lieber Michelangelos sein als Leonardos. Vielen Dank.
Dürer, Da Vinci, Michelangelo. Uta Kornmeier, die auch das Forschungsprojekt Intime Bilder bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft leitet, entführte uns in die Welt der Schönheit, wie sie in der Antike und der Renaissance gesehen wurde und wie heute die plastisch-ästhetischen Chirurgen Schönheit natürlich gemeinsam mit ihren Patienten definieren. So gut oder schlecht das eben geht. Gesprochen hat sie am 11. Oktober 2016 im Museum für Kommunikation in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.